Themen. Es gibt heute den wesentlichen Punkt, den wir üblicherweise haben, nicht zu berichten, denn es hat im Oktober keine IFRSIG-Sitzung stattgefunden, von daher gibt es zumindest keinen Sitzungsbericht. Wenn, Herr Schlömer, Sie aber denken, es gibt trotzdem irgendwas zu sagen, können Sie gerne noch gleich dazu kommen. Ich möchte zumindest erwähnen, ich habe über zwei Aktivitäten möchte ich kurz informieren im Zusammenhang mit Interpretationsthemen. Es gab eine Fortsetzung der Diskussion zu IAS 32, Pflichtwandelanleihen, und da Sie ja da eine Stellungnahme verfasst hatten, möchte ich Ihnen zumindest kurz Informationen geben, was sich seither getan hat. Und zum anderen gab es in der vergangenen Woche in der IASB-Sitzung Entscheidungen über die Themen, die im AIP-Projekt, siebter Zyklus, also 2012 bis 2014 aufgenommen werden. Und ohne das Thema vorzeitig jetzt aufzugreifen, möchte ich Ihnen zumindest kurz sagen, was da beschlossen wurde. Dann würde ich mal kurz loslegen. Bei der Diskussion zur Bilanzierung von Pflichtwandelanleihen hatte ja das IFRSIG vorläufig entschieden, über den Fall, wo Pflichtwandelanleihen innerhalb einer Bandbreite gewandelt werden können, und es gibt eine Option der vorzeitigen Wandlung. Und nachdem das Feedback beim IFRSIG eingegangen ist, hatte man ja entschieden, dass man nochmal überlegen will, wie denn eigentlich der Grundfall zu bilanzieren wäre, nämlich wenn es diese Option der vorzeitigen Wandlung gar nicht gibt. Diesen Auftrag hatten die Mitarbeiter durchgeführt. Wir wurden als Standardsetter auch angesprochen und hatten im Sinne unserer üblichen Umfrage das Feedback erhalten, dass also die Sichtweise, dass dieses Instrument als Eigenkapital mit einem eingebetteten Derivat zu bilanzieren ist, Entschuldigung, als Fremdkapital mit einem eingebetteten Derivat zu bilanzieren ist, der wesentliche oder die vorrangige Sichtweise ist, gab gleichwohl aber auch die Äußerung, dass durchaus auch die Bilanzierung als Eigenkapital, wobei das Derivat als Fremdkapital zu bilanzieren ist, vertreten wird. Das Feedback ist inzwischen also beim IFRSIG eingegangen und ich kann aus heutiger Sicht noch nicht erkennen, wann die Diskussion wieder aufgegriffen wird, aber es gibt zumindest den nächsten Schritt, der ist absehbar. Gut, zu dem Thema möchte ich weiter keine Anmerkung machen. Dann würde ich ganz kurz zu den Entscheidungen bezüglich AIP siebter Zyklus kommen. Es gibt seit Anfang des Jahres schon ein Thema, da geht es um IAS 34, die Frage, was in Zwischenberichten die Definition von Zwischenberichten wurde hinterfragt, und das Thema hatte der IASB schon im April angenommen. Jetzt im Oktober standen vier weitere Fragen zur Diskussion, die das IFRSIG im Laufe des Jahres aufbereitet oder vorgeschlagen hatte, und der IASB hatte das gesammelt und hat jetzt beschlossen. Sie haben ja in der Unterlage die Tabelle und diese vier Zeilen oder Themen, die dort als voraussichtlich im Oktober markiert sind, wurden allesamt angenommen. Also der IASB hatte sozusagen die Liste aller vorliegenden Fragen soweit abgearbeitet. Es wurde auch nochmal diskutiert und implizit bestätigt, so habe ich es jedenfalls vernommen, dass damit der AIP-Zyklus jetzt gestartet werden kann. Das bedeutet für mich auch, dass weiter keine Themen aufgenommen werden sollen, und es ist wohl noch davon auszugehen, dass es noch Ende des Jahres also den Entwurf geben wird. Es wurde in diesem Zusammenhang interessanterweise auch mal die Frage nach diesen vielen eingehenden IFRS 2 Anfragen besprochen. Insbesondere auch die Frage, wie man damit umgeht, ob es nicht beispielsweise auch ein Review des Standards und damit eine zusammengefasste Befassung dieser ganzen Fragen geben könnte. Und da wurde einmal darauf verwiesen, was sich das IFRSIG schon vorher überlegt hatte, und das wurde auch indirekt wieder bestätigt, nämlich dass man das Thema eigentlich zurückgestellt hat, weil es nicht die höchste Priorität hatte, dass einfach andere Themen höher angesiedelt wurde und dass deswegen bisher kein Bestreben gab, da einen umfassenden Review oder vielleicht als Folge auch eine umfassendere Überarbeitung anzustreben. Ja, das vielleicht in aller Kürze dazu. Ja, klar.
Zwei Anmerkungen von meiner Seite dazu. Das eine zu IFRS 2. Da gab es jetzt eine konkrete Sache, wo bei der IATF eine Entscheidung gefallen ist, die IASB und FASB auseinandertreiben würde. Und zwar diese Sache, die hier im Grunde genommen zur Beschlusslage vorgestellt worden ist, würde unter US GAAP anders behandelt. Und da haben dann einige Boardmitglieder etwas unruhig reagiert, weil sie gesagt haben, IFRS 2 ist eigentlich ein konvergierter Standard. Und wenn wir jetzt im Grunde genommen etwas anderes beschließen als die Amerikaner, gehen wir damit nicht wieder auseinander. Und dann kriegen sie eine gewisse Grundsatzdiskussion los. To cut a long story short, der IASB ist der Ansicht, dass seine Interpretation und die Änderung, die hier im Grunde genommen vorgeschlagen wird, im Einklang steht mit den Grundprinzipien von IFRS 2, während das bei der IATF-Stellungnahme gerade nicht der Fall ist. Sondern das ist eine bewusst vorgenommene Praxisausnahme, mit der man gegen die Prinzipien verstößt. Mary Toker wies insbesondere darauf hin, dass man zwar die gleichen Grundprinzipien habe, es aber eine Fülle an Unterschieden im Detail dann gäbe, was beispielsweise sich darin ausdrücke, dass unter US GAAP das Thema Vesting Condition überhaupt nicht abgehandelt sei in dem entsprechenden Standard und alles, was damit irgendwo zusammenhänge, dann unter Umständen halt zu Unterschieden führte. Man hat dann aber in der Tat gesagt, wir müssen uns mal grundsätzlich eigentlich Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich mit konvergierten Standards nach dem Verabschiedungszeitpunkt weiter fortleben wollen. Denn wenn dann jeder wieder anfängt, seine Interpretationen zu machen, dann ist die Frage, ob wir nicht wieder schnell auseinandergehen, doch relativ groß. Die zweite Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist dieser IAS 19 Punkt Regional Market Issue. Das hat erhebliche Kontroversen im Board ausgelöst. Ich weiß nicht, ob Sie das noch auf eingehen wollten oder ich hatte jetzt das so vernommen, dass Sie sagten, also diese Liste ist eigentlich so abgehakt worden. Da würde ich sagen, ja, vielleicht bis auf den IAS 19 Punkt. Denn da gab es also in der Tat einige Konfusionen. Martin Edelmann stellte insbesondere die Frage, ob das denn heißen würde, dass wenn ich deutscher Bilanzierer bin, ich zwingend mir alle High-Quality-Corporate-Bonds aus der Eurozone angucken muss. Oder ob es reichen würde, wenn ich mir die High-Quality-Corporate-Bonds in Deutschland angucke. Und da hat der EFRIX-Stab gesagt, na, das ist doch wohl absolut klar. Das sind alle der Eurozone. Punkt. Ende der Durchsage. Man verwies dann auf so eine alte Entscheidung von 2005, glaube ich, wo das Thema Währungsraum bereits einmal adressiert worden ist. Und sagte, das ist doch eigentlich völlig klar. Und dann war aber erhebliche Konfusion im Saal, weil sie dann wohl gesagt hatten, oder konfrontiert wurden mit einer Aussage von Amaro Gomez, der gesagt hat, also in Ecuador hätten sie praktisch ihre eigene Währung abgeschafft und die würden jetzt alles nur noch mit US-Dollar machen. Ob das denn bedeuten würde, dass wenn jetzt also jemand eine Anleihe in Ecuador rausgebe, die in Dollar denominiert ist, man jetzt auf einmal gucken muss, also ob es eben amerikanische Unternehmen gibt, die eben dann High-Quality-Corporate-Bond-Rates haben. So, und dann sagte der Stab, klar ist das so. Und dann haben aber alle im Board gesagt, ihr habt wohl eine Waffel. Also, das kann ja wohl nicht richtig sein. Ja, und da ging dann also eine Grundsatzdiskussion los. Für Europa, meinte Mary Toker, ist das wahrscheinlich weniger ein Thema, weil die meisten ohnehin eigentlich nicht nur auf ihren Markt gucken, sondern auf Indizes zurückgreifen und die Indizes in der Regel halt europäische Indizes sind. Aber es wurde vorgeschlagen von Boardmitgliedern von allen unterstützt, dass man gesagt hat, man sollte diese Regelung dahingehend glätten, dass man sagt, wenn ich innerhalb meines Landes High-Quality-Corporate-Bonds habe, dann brauche ich nicht zwingend im Grunde genommen in den ganzen Währungsraum zu gehen, sondern dann kann ich mich im Grunde genommen auf mein Land und meine Währung beschränken. Nur dann, wenn ich im Grunde genommen bei mir im Land halt nicht ausreichend Probanden habe, dann muss ich im Grunde genommen den gesamten Währungsraum angehen.
Aber hatte man nicht vor Jahren gerade das norwegische Beispiel, wo es ja klar mit der Währung nicht weiterhilft, wenn man einmal außerhalb der norwegischen Krone ist, es ja wohl, ist? Und hatten wir da nicht irgendwie den Fall, dass die Big Four 2 und 2 waren und die einen gesagt haben, da müsst ihr was synthetisieren und die anderen haben gesagt, dann macht doch das, wo ihr überhaupt euch refinanziert. Mhm. Für mich war eigentlich immer das Argument, ja, wo referenziert ihr euch denn? Ja. Warum soll ich denn was synthetisieren, was dann immer noch nicht da ist, wo ich mich eigentlich refinanziere? Ja.
Und das ist also auch genau die Frage nachher gewesen, die man also versucht hat rauszuarbeiten. Entscheidend ist im Grunde genommen, was die Refinanzierungswährung ist und nicht praktisch, was meine Funktionalwährung ist. Die spielt halt keine Rolle. Und wenn ich halt eine Dollaranleihe rausgebe, auch als Deutscher, dann gucke ich eben in den Dollarraum. Punkt. Ja. So, das ist das, was die da also hatten. Aber wie gesagt, die Bordmitglieder fühlten sich da nicht gerade komfortabel und da ging also eine klare Weisung an den Stab, sich das nochmal zu überlegen und das Wording zu schärfen. Also ob das jetzt das bedeutet, dass man diesen Fall komplett rausnimmt oder ob man sagt, man versucht nur das Wording irgendwo anzupassen, das wird man sehen müssen. Aber es schien mir nicht mehr so einhelliger Konsens zu sein, wie das vielleicht damals noch zu IFRIC-Zeiten gewesen ist, als man das erste Mal diese Frage mit der Regional Currency halt vorgenommen habe.
Wobei ich keinen großen Unterschied zwischen Refinanzierung und Functional Currency, genauso ist ja definiert. Wo habe ich die meisten Cash-Inflows und so weiter, also dürfte eigentlich kein Unterschied sein. Und nur weil ich eine Dollaranleihe abgebe, dann zu sagen, jetzt gucke ich mal bei den Amerikanern nach, welche Discount würde ich nehmen, da wäre ich vorsichtig.
Ja gut, ich meine, es ist nicht ganz so, denn du guckst natürlich bei der Functional Currency nicht nur auf die Refinanzierung, sondern du guckst auf sämtliche Cash-Inflows. Und dabei kannst du ja sagen, wenn ich die wesentlichen Cash-Inflows im Grunde genommen halt mache, indem ich Produkte und Dienstleistungen erbringe oder Produkteverkauf von Dienstleistungen erbringe und das in einer anderen Währung ist, als ich eben ein paar Bankkredite habe oder so, dann guckst du trotzdem nach, was ist das Dominierende. Während du hier eindeutig nur auf die Refinanzierung guckst.
Das würde ich vehement widersprechen.
Das hat der Stab eindeutig so gesagt.
Aber Refinanzierung heißt ja nicht, wo kriege ich Geld her? Natürlich insbesondere, hoffe ich doch mal, aus freiem Cashflows, auch aus den Veräußerungen, Umsätzen und so weiter. Und wenn im Idealfall brauche ich gar keine Bankkredite. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Also was ich schon jetzt mitgenommen habe, ist, wenn ich in einem Land bin und habe ein High-Quality Corporate Bond, dann kann ich da hingehen und rechnen. Weil ich jetzt eher gesagt, wenn ein High-Quality Corporate Bond immer, und da sind wir ja noch nicht, da müssen wir mal abwarten, mindestens Double A ist, dann kann es mir eigentlich auch nicht egal sein, weil wenn ich ein größeres Volumen habe, dann kommt da garantiert was anderes raus, als wenn ich nur einen nehme und anfange zu extrapolieren, weil da ist ja der Schätzung Tür und Tor geöffnet. Also
vielleicht können wir uns tatsächlich, damit der Zeitplan von Herrn Grose nicht ganz aus dem Ruder gerät, nur soweit einigen. Also dieser Punkt, den würde ich mal unter Beobachtung oder Vorbehalt stellen. Also der ist nicht so durchgewunken worden. Bei den anderen ist das in der Tat so gewesen, da war der Board relativ fix. Aber bei dem Thema, da gab es größere Kontroversen.
Ich habe schon ein Problem damit, insbesondere wenn ich mich als Unternehmen auch auf anderen europäischen Märkten finanziere, jetzt gegebenenfalls zu sagen, naja, in Deutschland habe ich einen Bond und den nehme ich dann. Gut, sei es drum. Der andere Punkt ist der Punkt IFRS 2, wo ich sage, naja, also bei Cash-Settled-Plänen, da weiche ich jetzt in Anführungszeichen von einer wahrscheinlichkeitsgewichteten Bewertung ab. Und nimm im Prinzip nur diejenigen Szenarien, darauf zielt das ganze Jahr, die wahrscheinlich sind. Auf der einen Seite ist die Konvergenzfrage das eine, was du schon erwähnt hast, und die Frage, wie will ich damit eigentlich umgehen. Der zweite Punkt ist, dass das ja bisher eigentlich in IFRS 2 eben nicht eindeutig geregelt ist. Das heißt, man schneidet jetzt einen möglichen Ast ab und muss sich überlegen, was bringt mir das denn? Warum mache ich das überhaupt? Und das ist mir, ehrlich gesagt, noch nicht verständlich. Natürlich, ich mache es, um Diversity in Praxis vielleicht zu verhindern, ja. Aber was sind Nebeneffekte? So, und die Nebeneffekte sind, dass insbesondere dann, wenn Unternehmen dazu übergehen, diese Risiken zu hedgen, ich dort auf der Aktiv- und Passivseite etwas stehen habe, was über die Totalperiode dann zwar natürlich wieder hinkommt, aber eben zwischenzeitlich über die Laufzeit auseinanderläuft, wo mir der Grund, ehrlich gesagt, es ist für mich noch nicht nachvollziehbar.
Also es geht natürlich nicht primär um meinen Zeitplan, aber ich habe aus dem Grund nicht weitere Anmerkungen gemacht und werde auch keine weiteren machen, denn ich möchte auf jeden Fall Ihnen dann im Rahmen des AIP, wenn der Entwurf da ist, das ausführlicher vorstellen. Und so habe ich auch die Quintessenz verstanden. Man hat jetzt gesagt, wir beschließen jetzt, die Themen aufzunehmen, damit das noch in diesem Jahr klappt. Und es wird auch im AIP natürlich dargestellt. Und damit ist die Diskussion dann ja erst eröffnet. Gut, dann würde ich trotzdem noch mal kurz, Herr Schlömer, zu Ihnen gucken. Haben Sie noch Punkte, die wir hier besprechen sollten?
Keine. Generell ist man ein bisschen spät mit den Papieren jetzt auch rausgekommen, interessanterweise. Ich glaube, eher im Nachgang sollten wir uns sehr zeitnah dann nochmal über den Agendapunkt 4 unterhalten, also wieder IAS 19, Discount Rate.
Gut, das heißt, wir kommen ja in der Dezember-Sitzung wieder drauf zurück und dann würde ich Top 4 für heute beschließen. Vielen Dank.
Dann wäre das jetzt die zeitlich richtig angesiedelte Mittagspause. Und dann würden wir uns